Ich wünsche dir einen vollen Apfelbaum. Mit dieser Aussage endet dieses moderne Gedicht, das uns in das heutige Thema des Erntedankfestes mit hineinnimmt. Weil Dankbarkeit in unserer Zeit nämlich nicht selbstverständlich ist, ist das Erntedankfest immer wieder ein wichtiges Fest, was uns daran erinnert, dass die Dinge, die wir haben, nicht selbstverständlich sind. Und es ist eigentlich absurd, dass wir immer wieder daran erinnert werden müssen, wie gut es eigentlich geht, uns eigentlich geht. Denn wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der noch nie so viel Wohlstand, Sicherheit und Versorgung war wie jetzt. Zu keinem Zeitpunkt der Geschichte. Also wir reden nicht über die letzten 1000 Jahre. Wir reden, seitdem es Menschen auf dieser Welt gibt, gab es noch nie eine Zeit, in der es Menschen so gut ging wie uns jetzt. Und trotzdem sehen wir, dass Erkrankungen, die zusammenhängen mit Angst vor Versorgungsengpässen, Depressionen, Unzufriedenheit, Rekordhöhen erreichen. Weil Menschen irgendwie nicht klarkommen und irgendwie nicht damit umgehen können, mit all dem, was unsere Gesellschaft so mitbringt. Wir sind irgendwie krankhaft unzufrieden. Und gerade der Westen, gerade die Nationen, denen es am besten geht, sind oft die Spitzenreiter in den Statistiken für psychische Erkrankungen, die mit Depressionen und Angstzuständen zu tun haben. Wie das Gedicht uns vor Augen hält, kann Neid dazu führen, dass durch das Vergleichen eine Leere entstehen kann, die den Menschen schädigt. Sina Wagner formuliert das: aus Gefühlen von Stolz, Dank und Glück werden Last und Missgunst. Ist das nicht verrückt? Und diese Geschichte, die sie dort in diesem Gedicht beschreibt, ist so banal eigentlich. Und doch trifft sie sehr gut den Grund und eine Haltung, die uns Menschen ausmacht und eigentlich irgendwie innewohnt. Und der Predigttext führt uns das auch vor Augen. Ein Text, der vor fast 2000 Jahren entstanden ist, führt uns vor Augen, dass das eigentlich nicht nur ein Problem des Westens ist. Nicht ein Problem des 21. Jahrhunderts, sondern schon zur Zeit Jesu war das ein Problem. Und wir sehen, wie wichtig diese Warnung ist, die der Predigttext ausspricht, uns vor Habgier warnt und uns auf Erntedank hinführt. Denn Erntedank ist das Fest, in dem wir die Treue Gottes feiern. Und Jesus warnt in dem Text vor Habgier und Neid und dass wir uns nicht treiben lassen von dem, was wir nicht haben, und lädt uns ein zur Dankbarkeit, weil wir uns abhängig und beschenkt wissen von dem Schöpfer. Aber lasst uns diesen Bibeltext miteinander anschauen. In Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Wer mitlesen möchte in seiner Bibel, kann gerne in seiner Bibel nachschlagen. Hier vorne wird die Basisbibel angestrahlt sein. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Und da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Und schließlich sagte er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und all meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Und wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Jesus warnt diese Volksmenge, vor der er spricht, vor Habgier und Neid. Er warnt davor, dass man auf das schaut, was man nicht hat. Und es ist ein Redeabschnitt, wo Jesus vor ganz vielen Menschen, Lukas 12 beschreibt es am Anfang, dass Jesus vor so einer großen Volksmenge sprach, dass die da kaum Platz hatten. Und Jesus lehrt über das Königreich Gottes und will deutlich machen, wie besonders dieses Reich ist, was er bringen will. Dass es sich unterscheidet von dem, was die Menschen so kennen. Und während seiner Rede kommt dieser Mann nach vorne und traut sich was. Er stellt eigentlich eine freche Frage. Jesus spricht über einen Gott, der reich beschenkt. Und dann kommt er nach vorne und sagt, du Jesus, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wahrscheinlich war es der jüngere Bruder. Und dem stand nach dem Gesetz ein Drittel des Erbes zu. Also er hat schon was zugesprochen bekommen. Das Gesetz war auf seiner Seite. Er ging nicht leer aus. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Hälfte ist schon besser als ein Drittel. Und wenn dann Rabbi ist, der mit so einer Autorität spricht, dann wird er doch für meine Sache sprechen können. Warum nicht die Chance nutzen? Carpe diem, nutze den Tag und nutze die Gelegenheit und los, vor die Volksmenge, am besten noch Gruppendruck aufbauen, damit Jesus bloß nicht Nein sagen kann. Und so stellt er sich hin mit dieser echt frechen Bitte. Klär doch mal die Angelegenheit für mich, damit ich mehr bekomme. Nicht nur ein Drittel, die Hälfte. Und Jesus reagiert sehr, sehr deutlich. Der lässt ihn abblitzen, aber nicht mit einer moralischen Keule, sondern indem er ihm, aber auch der Volksmenge, den Spiegel vorhält. Zuerst sagt er hier, ich bin nicht der Richter. Wer hat mich zum Richter oder Vermittler hier ernannt? Ich müsste im Grunde einen Präzedenzfall schaffen und gegen das Gesetz Gottes reden. Du stellst mich hier in eine Position, in der ich gar nicht sein will. Du, was du hier machst, das ist nicht okay. Jesus hält ihm den Spiegel vor für seine Handlung. Aber er weiß, dass diese Bitte nur die Spitze des Eisbergs ist. Das, was viel tiefer liegt, ist die Haltung, die dieser Mann hat. Und davor warnt Jesus nicht nur diesen Mann und nicht nur die Volksmenge, sondern auch uns heute. Und er erzählt ein Gleichnis. Als Veranschaulichung für dieses Gleichnis erzählt er von einem Grundbesitzer, einem Landwirt, dass er eine besonders gute Ernte eingefahren hat. Er beschreibt, wie dieser Landwirt eine besonders gute Ernte einfährt, aber ins Grübeln kommt und sich fragt, was mache ich denn jetzt mit dieser guten Ernte? Was soll ich denn tun? Und er merkt, ich habe irgendwie nicht genug Platz. Und in diese Gedanken nimmt uns Jesus mit hinein und diese Gedanken sind so typisch. Die sind so typisch menschlich. Und das ist kein Landwirt, das ist kein Großgrundbesitzer aus dem 21. Jahrhundert des Westens, der mit maschinellen Landwirtschaft Riesenflächen, das ist ein Landwirt aus der Zeit von Jesus, der mit Hand alles bestellen musste. Es geht hier nicht um Gewinnmaximierung, es geht nicht um einen Banker, der an der Börse wettet und seinen Gewinn permanent maximieren will. Das ist ein Mann, der ein ganz verständliches Anliegen hat. Er möchte Sicherheit. In einer Zeit, in der es nicht sicher war, Landwirt zu sein. Er wusste nicht, ob die Abgaben steigen. Er wusste nicht, ob vielleicht der Regen ausbleibt. Er wusste nicht, wie sich die Situation entwickelt und wie die Ernte der nächsten Jahre wird. Und so ist es verständlich, dass er sich Sicherheit und Versorgung wünscht. Aber was passiert ist, bei all dem gerät das, was er hat, völlig aus dem Blick. Denn Habgier hat nicht im Fokus, was man hat, sondern Habgier hat im Fokus, was man nicht hat. Und er sagt, was mir fehlt, ist ein größerer Ort, um die Ernte zu lagern. Und die Motivation, die Sehnsucht, die dahinter steckt, ist, dann kann ich mir sagen, denn wenn ich das gemacht habe, wenn ich meine Scheune, die ich habe, abgerissen habe und dann wahrscheinlich das Geld, was ich für die gute Ernte, die ich bekommen habe, investiert habe, um eine größere Ernte zu haben. Und wenn ich dann, und er geht in Eventualitäten von etwas, was er nicht hat, und das Ziel ist, dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Dabei übersieht er, dass er eine reiche Ernte hat und das eigentlich schon jetzt machen könnte. Absurd, oder? Er hat so eine reiche Ernte, dass sie nicht in sein Haus passt. Aber die Habgier ist eine Lüge, die uns innerlich vorgaukelt. Wenn ich das und das habe, dann kann ich endlich das Leben genießen. Und wir leben in einer Zeit, in der dieser Gedanke instrumentalisiert wird. Wir leben in einer Zeit, in der die Marktwirtschaft fast schon wie eine Religion gelebt wird. In der Wachstum, permanenter Wachstum immer möglich ist. Das heißt, um permanenten Wachstum möglich zu machen, brauche ich Leute, die permanent konsumieren. Also muss ich ihnen sagen, was sie nicht haben. Und was ihnen doch zu ihrem Glück fehlt. Und so beginnt das Rad zu drehen. Und wir geraten viel zu oft in dieses Rad. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur eine Sache des Westens bei uns heute. Ich glaube nur, dass wir in einer Zeit leben, in der das so zugespitzt ist und das für uns an vielen Stellen so normal geworden ist, dass wir es oft übersehen. Aber Jesus warnt sehr deutlich davor. Er warnt davor, sich der Habgier hinzugeben und sich von dieser Habgier treiben zu lassen. Denn Habgier ist nicht nur ein Gefühl, was das Geld betrifft. Habgier ist ein Verlangen nach etwas, wovon ich mir Leben erwarte, ein gutes Leben erwarte. Es ist eine Sehnsucht nach einem Produkt, nach einem Rang, nach einem Zustand in meinem Leben, in dem ich endlich das Leben genießen kann. Und das muss nicht unbedingt mit Geld zu tun haben. Das kann auch völlig andere Sachen beinhalten. Aber Habgier und Neid treiben einen Menschen immer wieder dahin, auf das zu schauen, was man nicht hat. Vielleicht noch nicht hat. Und so begibt man sich in dieses Hamsterrad und versucht, dem hinterher zu jagen. Es ist ein übertriebenes Streben nach den eigenen Besitz, den eigenen Status, das eigene Leben zu vermehren und besser zu machen. Und es ist eng verwandt mit übertriebener Sparsamkeit, Geiz und sehr nah am Egoismus und Neid. Denn wenn ich immer nur den Fokus habe, mein Leben besser zu machen, werde ich mich nur darum drehen und irgendwann gucke ich nur noch auf mich und das, was ich will, das, was ich brauche. Und Habgier ist bereit, dazu Opfer zu bringen. Das sehen wir in diesem Landwirt. Er ist bereit, ein Opfer zu bringen. Er ist bereit, die Scheune, die er hat, abzureißen, um eine neue zu bauen. In der Hoffnung, dass wieder so reiche Ernten kommen, dass er wieder leben kann und dass er endlich an dieses Ziel kommen kann. Iss, trink und genieß dein Leben. Die Frage ist, wovon verspreche ich mir Glück? Also genauer genommen, wovon erhoffst du dir ein gutes Leben? Gibt es etwas, wo du dir innerlich sagst, das brauche ich, damit ich mein Leben genießen kann? Ich weiß, dass ich als Kind immer wieder so ein Etappendenken hatte. Boah, wenn ich endlich aus der Schule raus bin, dann. Boah, wenn ich mit dem Zivildienst fertig bin, dann. Wenn ich das Studium fertig habe, dann. Wenn ich verheiratet bin, dann. Wenn ich Kinder habe, dann. Wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind und wir Ruhe haben, dann. Merkt ihr, was das Problem dieser Jagd ist, nach der immer nächsten Station? Man ist nicht da, wo die Gaben Gottes sind. Man ist nicht präsent dort, wo Gott einem eigentlich schon Dinge geschenkt hat. Man kann nicht den Moment genießen, sondern man jagt immer wieder Dingen hinterher. Und das sind Gedanken, die du vielleicht auch kennst. Wenn ich endlich das Haus abbezahlt habe. Wenn ich endlich im Ruhestand bin, dann kann ich leben. Wenn ich endlich einen Partner gefunden habe. Wenn ich Kinder kriege. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn. Und wir ergeben uns dieser Lüge und lassen uns von dieser Lüge treiben und verpassen dabei das Leben, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Erntedank dient nicht dazu, jetzt eine moralische Keule zu schwingen, euch einfach nur zu sagen, jetzt seid dankbar. Sondern ich glaube, dass Jesus uns, genauso wie diesem Mann, aber auch dieser Volksmenge, diesen Spiegel vorhält, um diese Motive zu entlarven. Er möchte ins Gespräch mit uns kommen und er möchte sagen, du, was erhoffst du dir, damit dein Leben besser wird? Was wünschst du dir denn außerhalb von mir? Was dein Leben so bereichern wird, dass du am Ende sagen kannst, das ist ein gutes Leben, das kann ich genießen. Und das Ding ist, es können gute Sachen sein, es können allgemeine Sachen sein, die wir aber überhöhen. Und so werden diese Dinge, denen wir nachjagen, zu einer Art Götzen, die wir immer wieder versuchen zu erreichen. Und vielleicht sind das Dinge, die du nicht hast und du sagst, nee, damit habe ich kein Problem, dann freut mich das, super. Vielleicht ist es aber außerhalb von dir, wenn meine Umstände anders wären. Wenn die Gesellschaft nicht so gottlos wäre. Wenn die Politiker endlich mal ihre Arbeit machen würden. Wenn mein Vorgesetzter nicht so ein Lappen wäre. Oder wenn mein Ehepartner mich endlich mal verstehen würde. Wenn meine Kinder, wenn selbes Spiel, anderes Spielfeld. Das Krasse ist, das kann man noch weniger bestimmen. Aber es ist dasselbe Spiel, was wir spielen. Und so geraten wir viel zu oft in diese Falle. Und vielleicht ist es nicht die Gesellschaft, vielleicht ist es auch die Gemeinde, dass du dir sagst, boah, wenn die Gemeinde anders wäre, wenn ein anderer Pastor wäre, dann würde ich auch mitarbeiten, dann würde ich das und das machen. Okay. Aber vielleicht verpasst du im Warten auf eine veränderte Situation das, was Gott aus dir machen will in der Zeit. Und in diesem Gedicht kommt eine tolle Zeile, was wir vorhin gehört haben. Nicht das, was du nicht besitzt, macht dich aus, sondern das, was du besitzt. Was machst du daraus? Das ist eigentlich die Frage, die Jesus hier deutlich macht. Denn Habgier schaut auf das, was wir nicht haben. Jesus lenkt den Blick auf das, was man hat. Und er führt dieses Gleichnis nachher auch weiter aus. Und ich möchte dir Mut machen, dass du diese Fragen mitnimmst. Dass diesen Punkt nicht einfach abhackst und sagst, damit habe ich kein Problem, sondern diese Fragen mit ins Gebet nimmst und mit Gott mal klärst. Wovon lasse ich mich vielleicht treiben? Wovon verspreche ich mir ein erfülltes Leben? Und übersehe dabei das, was ich jetzt schon habe. Und diese Warnung, die Jesus hier ausspricht, ist nicht leicht zu nehmen. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Also jede Art, die kommt in Variation und die hat bei jedem ein eigenes Couleur. Ich bin nicht ausgenommen davon. Ich mag gute Technik. Und jedes Mal, wenn ein neues elektronisches Gerät vorgestellt wird, dann gucke ich mir das an und denke, boah, toll. Oder ich mag Fahrräder. Und ich habe letztens einen Post gesehen, die Fahrräder, die ein Fahrradliebhaber braucht, ist N. Und N ist die Fahrräder, die man hat, plus 1. Also immer noch eins mehr, weil da gibt's ja noch eine Kategorie, wo ich noch ein Fahrrad gebrauchen könnte. Und Jesus warnt uns davor. Er warnt davor, weil Habgier uns in eine Knechtschaft nehmen kann. Und er macht deutlich, denn dein Leben hängt nicht vom Besitz ab. Du bist nicht das, was du hast oder nicht hast. Du bist mehr. Gott hat mehr für uns vorgesehen und daran erinnert uns Erntedank und Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit weiß sich abhängig und beschenkt. Und Jesus entfaltet dieses Bild in, oder diese Botschaft noch weiter. Und ich werde nicht den ganzen Text nachher lesen, der da noch folgt, sondern werde nur Auszüge nehmen. Aber ich ermutige euch mal, das Kapitel 12 zu lesen, weil das ein Redeabschnitt ist. Und Jesus entfaltet es und macht deutlich, um gegen Habgier anzukommen, das geht nicht mit einer einfachen moralischen Keule. Und ich kann nicht einfach Leute auffordern zur Dankbarkeit, sondern Jesus entfaltet ein Bild. Und er sagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen um euer Leben oder was ihr essen sollt. Oder um euren Körper oder was ihr anziehen sollt. Und man denkt, leicht gesagt. Die Probleme, die wir haben. Und Jesus entfaltet es und verwendet ein Bild von Vögeln oder Raben bei Lukas. Von Raben und Blumen. Und er macht deutlich, die Raben, die haben keinen Kornspeicher. Die haben kein Bankkonto, die haben keine Versicherung, die haben nichts. Sehr schlau, Gott hat sie sehr, sehr schlau gemacht. Aber die haben nichts, was sie ansparen könnten. Keine ETFs, keine Aktien. Und trotzdem versorgt Gott sie. Und die Wiesenblumen, schaut euch die Wiesenblumen an. So schön hat Gott sie gemacht. Die sind schöner als alle Gewänder, die Salomo, der reichste König, den Israel je kannte, überhaupt besessen hat. Und was machen sie dafür? Nichts. Und sie vergehen. Sie vergehen von einem Tag auf den anderen. Und die sind nicht mehr da. Und dann stellt er eine Frage. Wird er, Gott, sich da nicht viel mehr um euch kümmern? Wird er das dann nicht machen, wenn er schon für Blumen und Vögel sorgt, die nichts zum Bruttoinlandsprodukt beitragen? Die Leben nicht besser machen können. Raben klauen, machen Unrat um Wiesenblumen. Ich als Mann habe da so ein ambivalentes Verhältnis. Ich weiß, dass meine Frau die mag. Pragmatisch finde ich sie nicht. Weil die von einem Tag auf den anderen plötzlich aussehen. Dann sagt meine Frau, oh, die sehen nicht mehr schön aus. Überraschung. Das hätte ich dir vorher sagen können. Aber Jesus stellt die Frage, wenn Gott sich schon um diese Dinge so kümmert, was denkst du, wie er sich um dich kümmern wird? Was denkst du, wie er sich um dich kümmert? Darum, schau auf das, was du hast. Schau doch mal hin. Denn das Gegenteil von Habgier ist nicht Genügsamkeit. Das Gegenteil von Habgier ist Dankbarkeit. Denn in der Dankbarkeit fange ich bewusst an zu denken, denken und dankbar. Ich fange bewusst an zu denken über das, was ich habe. Und im Denken fällt mir vielleicht plötzlich ein, was ich alles habe. Und je mehr ich darüber nachdenke, was ich alles habe, wird vielleicht deutlich, dass viele der Dinge, die ich habe, nicht selbstverständlich sind. Nicht normal sind. Also wie können wir dieses Vertrauen, was Jesus hier anprangert, denn dieses wenige Vertrauen hängt mit einem leisen Zweifel zusammen. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Jesus stellt fest, Habgier ist mangelndes Vertrauen. Und Jesus macht deutlich, verändert es. Und der Weg dorthin ist Dankbarkeit. Und wie können wir dieses Vertrauen in Gottes Fürsorge und Vorsorgung für uns stärken? Indem wir bewusst in Dankbarkeit leben und auf das schauen, was er uns gegeben hat. Und in dem Gedicht hieß es so schön auf den Punkt gebracht, nicht was sein könnte, sondern das, was ist. Nicht wer du gern wärst, sondern wer du gerade bist. Fokussiere, was du schon hast, anstatt was dir noch fehlt. Genieße immer mehr und jag nicht Mangel hinterher. Bei diesem genauen Betrachten wird nämlich deutlich, dass gerade die größten Dinge nicht in unserer Macht liegen. Dort, wo du geboren wurdest, hast du nicht bestimmt. Also ich habe kein Bestellformular bekommen, wo ich ankreuzen konnte, dass ich in Tadschikistan in einer deutschen Familie geboren werde. Dass ich eine Frau habe, die nicht nur Ja zu mir, sondern zu diesem Weg in dem Dienst sagt. Dass ich Kinder habe, die hier über mich reden und nicht so ein schönes Bild vermitteln. Aber die gesund sind, die voller Leben sind, die kreativ sind. Und ich habe mich weiter beschäftigt und ich habe zurückgeblickt und habe auf meine Vorfahren geschaut. Denn ich lese momentan ein Buch von Reinhold Beckmann, der über die Geschichte seiner Mutter spricht, die zu Zeiten des Nationalsozialismus gelebt hat, die ihre drei Brüder im Krieg verloren hat. Und ich habe an meine Oma denken müssen, die in meinem Alter nicht nur ihren Vater verloren hat, weil er von Stalin verschleppt wurde und sie nie wussten, wo der gelandet ist, sondern in Kriegsgefangenschaft nach Dresden entführt wurde und von Dresden, von den Russen wieder zurück nach Tadschik oder zurück in die UdSSR, aber weil sie Deutsche war, sollte sie nicht in der Ukraine bleiben, sondern musste nach Tadschikistan Aufbauarbeit leisten. In meinem Alter hat sie ihren Mann verloren und stand mit drei Kindern alleine da. Und ich saß da und dachte, Gott, ich sitze hier in einem gut geheizten Büro. Ich habe Strom und Licht. Ich kann zum Kühlschrank gehen und er ist voll. Mir geht es so gut. Und wenn wir zurückblicken auf das, was war und das, was ist, dann können wir nur dankbar sein. Und wir merken, dass diese Dinge nicht in unserer Macht liegen. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass wir in einem Land leben, in dem es fast 80 Jahre lang Frieden gibt. Eine Regierung gibt, die für Frieden auch sorgt und versucht, ihn zu halten. Und das war spannend letzte Woche, als Sebastian Kodotoris darüber sprach, wie dankbar wir für den Segen einer guten Regierung sein konnten. Und ich merkte, es knisterte und einige kicherten oder lächelten so, ja, hat der eine Ahnung. Und ich dachte, haben wir eine Ahnung? Haben wir eine Ahnung oder haben wir wieder vergessen, wie gut es uns geht? In einem Land, wo wir uns über 8,8% Inflation aufregen. Und übersehen, dass in der Türkei, ich rede nicht von Sri Lanka, Afghanistan oder von der Türkei, also nah dran, wo wir auch Urlaub gemacht haben, Leute eine Inflation von 84% vertragen mussten. Fast 10-mal so viel. Aber wir grinsen über unsere Politiker, die ihren Job nicht richtig machen. Finde ich alles gut, was sie machen? Nein, bei weitem nicht. Muss ich dankbar sein, dass ich in einem Land wohne, in dem ich nicht fürchten muss, dass ich oder meine Kinder eingezogen werden in den Krieg? Wo Politiker das Geld, was sie von uns als Steuern bekommen, Paläste bauen. Das habe ich gesehen. Humanitäre Hilfe in Tadschikistan. War ein toller Palast, den sich der Präsident von der humanitären Hilfe da gebaut hat. Ich glaube, Jesus fordert uns heraus, durch diesen Blick der Dankbarkeit neu auf das zu sehen, was Gott uns schenkt. Und zwar nicht nur auf die Gaben, sondern eigentlich lenkt er den Blick von den Gaben auf die Geber. Darum, wenn wir jetzt hier auf diesen Erntedanktisch sehen, dann sehe ich Gaben, die Menschen zur Verfügung gestellt haben. Ich sehe die Schönheit der unterschiedlichsten Gemüse- und Obstsorten. Aber ich sehe auch die Schönheit der Menschen, die das angerichtet haben. Die das so in Szene gesetzt haben, dass es ein schönes, stimmiges Bild gibt. Ich hätte das nicht so hingekriegt. Ich hätte das alles zusammengelegt und gesagt, tada. Und wir sehen dahinter mehr. Wir sehen, dass hier Dinge gewachsen sind. Nicht, weil die Leute, die das gegeben haben, sich dahingesetzt haben und mit der Pflanze geredet haben und gesagt, jetzt musst du wachsen. Nein, sie haben sich darum gesorgt. Aber das Wachstum hat nicht der Mensch geschenkt, sondern es ist etwas, was unverfügbar ist. Wir leben in einer Welt, die vor Leben strotzt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir einen guten Gott haben, der uns versorgt. So haben wir eine Adresse, wo wir unseren Dank hinrichten können. Wir haben einen Ort, wo wir sagen können, ich weiß, woher diese Gaben kommen. Ich schaue hin auf den, der mich versorgt. Und er meint es gut mit mir. Wird er mich nicht noch mehr versorgen als die Vögel und die Raben? Und wenn ich schaue, wie sehr er mich versorgt, dass ich in einem Land leben kann, in dem ich keine Angst haben brauche, wenn ich plötzlich arbeitslos werde, weil dein Sozialsystem ist, das mich aufhängt. Ich muss keine Angst haben, zum Arzt zu werden, dass ich danach bettelarm werde. Ich kann dankbar sein, weil Gott mich durch diese Maßnahmen versorgt. Durch dieses Danken entdecke ich den Geber dieser Gaben und ich kann dort einsteigen und mein Herz immer mehr prägen lassen. Ich kann prägen lassen, wenn ich die Gaben sehe und regelmäßig diese Übung mache, dass ich oft mein Leben schaue und nachdenke und sage, Gott, wofür kann ich dankbar sein? Was war gut an diesem Tag? Dass mein Herz mehr und mehr gesättigt wird von diesem Gedanken, wie gut dieser Gott ist. Und wenn dann die Gaben dann plötzlich mal ausfallen, weil ich krank werde oder weil es irgendwie schief läuft, dann verändert sich eine Sache nicht. Ich habe erlebt, wie gut dieser Gott war. Und wenn die Ernte ausbleibt, bleibt er immer noch gut. Denn er hat einen Preis bezahlt, der unwiderruflich ist. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat uns etwas geschenkt, was uns eindeutig gemacht hat, wie sehr er uns liebt. Und so können wir voller Freude Danke sagen. Können Danke sagen, weil wir einen Ort haben. Und wisst ihr, wie besonders das ist, dass wir einen Ort haben mit unserer Dankbarkeit. Denn eine der Ursachen, warum unsere Gesellschaft damit ein Problem hat, mit Dankbarkeit umzugehen, ist, weil sie keine Adresse mehr für ihre Dankbarkeit haben. Es gibt eine Musikgruppe, die ich mag, weil sie sehr schöne Texte dichten. Keine christliche Band, sondern eine weltliche Hip-Hop-Band. Und in einem Lied heißt es, ich bin dankbar, wem auch immer. Ein gesundes Herz und zwei gesunde Kinder. Und als ich das erste Mal diese Zeile hörte, dachte ich, wie bitter ist das? Dass ein Mensch Dankbarkeit empfindet, aber nicht weiß, wohin er dieses Paket der Dankbarkeit hinbringen soll. Wem auch immer. Ich weiß nicht wem. Und so entsteht das manchmal, dass wenn wir unseren Dank nicht abgeben, dass wir übersehen, wie viel Grund wir eigentlich zum Danken haben. Und darum möchte ich euch einladen, Dankbarkeit einzuüben. Und es ist inspiriert. Dankbarkeit einüben heißt vertiefen, damit Vertrauen entsteht. Also Dankbarkeit vertiefen, dass ich immer wieder diesen Gedanken der Dankbarkeit zulasse und ihn immer wieder gehe, damit mein Vertrauen in den Geber der Gaben entsteht. Und das ist entstanden aus einem Lied. Du liebst so sehr und vergibst geduldig. Wir werden dieses Lied gleich nochmal miteinander singen, 10.000 Gründe. Schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Angeregt von dem Willow Creek Kongress, in einem Jahr haben wir es in meiner alten Gemeinde in der FEGB-Pharma versucht, im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums das mal deutlich zu machen, zu sagen, 10.000 Gründe, wir haben 150 Jahre, wir müssen doch 10.000 Gründe finden, um dankbar zu sein. Und so haben wir Sticker gedruckt und wir haben den Leuten das ausgeteilt und wir haben 3 Monate Zeit gehabt. Und ich glaube, es hat nicht jeder mitgemacht, vielleicht lag es auch einfach daran, dass Leute sagen, ach, die Form ist doof oder was auch immer. Wir sind am Ende auf 3.700 Gründe gekommen. Wir hatten ein Gemeindemitglied, der war so treu, der hat alle abgetippt und die liefen während des Jubiläums alle durch. Und mich hat's gewurmt, weil die Gemeinde in Willow in Chicago, die hat es tatsächlich geschafft, an einem Sonntag bei 6.000 Gottesdienstbesuchern, haben sie einen leichten Vorteil gehabt uns gegenüber. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht ist es etwas, was wir regelmäßiger machen sollten. Uns vergegenwärtigen, wie viel Grund wir eigentlich zum Danken haben. Und ich merkte, dass wir da oft manchmal anders sind. Und als ich den Vergleich mit Chicago herstellte, habe ich gedacht, ja, die Amerikaner, die haben einfach mehr Leute gehabt. Aber die Amerikaner denken auch anders als wir. Denn unsere Kultur ist so gestrickt, unsere deutsche Kultur. Wir kritisieren sehr konkret und loben allgemein. Wir sagen ganz genau, was falsch läuft. Aber wenn jemand was gut gemacht hat, nichts gesagt, ist genug gelobt. Oder zumindest, ach, das war nett. Aber das ist schon ein Sprung. Die Amerikaner kritisieren allgemein und loben konkret. Das hat mich manchmal überfordert, wenn Leute, die ich da in Amerika kennengelernt habe, kamen und mich ganz konkret lobten und ich dachte, was ist das hier? Aber sie haben da einen Schatz, den wir vielleicht verloren haben und neu entdecken können, indem wir Dankbarkeit einüben, indem wir ganz konkret darüber nachdenken. Was hat Gott Gutes getan? Und ich lade dich ein, nimm dir täglich Zeit, vielleicht am Ende eines Tages darüber nachzudenken, wofür du an diesem Tag dankbar bist. Und dann schreibe 5 Dinge auf. Ich versuche das momentan mit einem unserer Söhne. Und er kann ganz genau sagen, wenn etwas falsch läuft. Und wenn ich ihn abends frage, was war denn gut heute? Dann sagt er oft Fragezeichen. Dann sage ich, dann warte ich, bis ein Ausrufezeichen draus wird. Und er sagt, boah, Papa, das dauert lange. Sage ich, glaub mir, das wird schneller. Je öfter du das machst, desto schneller wird das. Aber ich lade dich ein, darüber nachzudenken und dir 5 Dinge aufzuschreiben, also festzuhalten. Nicht nur in Gedanken, sondern festzuhalten, dass du es auf schwarz und weiß siehst. Und sage Gott konkret Danke dafür. Sage ihm, also adressiere diesen Dank an Gott, der dir das gegeben hat. Und dann sprich nach 1-2 Tagen mit jemandem, mit einem Vertrauten, wofür du dankbar bist, was gut war, worüber du dich gefreut hast, wo du Dankbarkeit erlebt hast. So entsteht eine Haltung und so entsteht eine Vertrautheit mit Jesus und so entsteht ein im Moment sein. Ein nicht, was fehlt mir noch, sondern es wird plötzlich bewusst, wie viel wir doch haben und wie gut es uns eigentlich geht. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen. Oh, denk doch dran, wie gut es dir geht im Vergleich zu den Kindern in Afrika. Die Armen müssen für so viel herhalten. Nicht noch für ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, es ist dran, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Und das, was wir haben, dann einsetzen, um mehr daraus zu machen. Dass wir merken, oh, ich habe so viel und mein Nachbar, der hat so wenig. Also investiere ich das, was ich habe, in jemand anderen und genieße es mit ihm. Und ich lade dich ein, nicht was sein könnte, sondern das, was ist. Nicht wer du gerne wärst, sondern wer du gerade bist. Fokussiere, was du schon hast, anstatt was dir noch fehlt und genieß immer mehr und jag nicht dem Mangel hinterher. Das wünsche ich dir für diesen Erntedank. Festtag, dass wenn du diesen Tisch siehst, dass du nicht nur die Schönheit siehst, sondern dass du den Geber dieser Gaben siehst. Wenn du auf dein Leben blickst, dass du siehst, was da schon an Schönheit und Geschenken Gottes drin ist. Und dass du genießen kannst, ohne einem Gedanken hinterher zu jagen, was noch sein könnte. Sondern dass du im Jetzt und Hier den Gott kennenlernst, der jetzt schon für dich da ist und dich reich beschenkt.